Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch regelmäßig auf die Suche nach Frauen und Queers in der Geschichte. Bevor wir in die Episode springen, noch ein kleiner Hinweis, dass ich im März wieder aus meinem Buch Nicht nur Heldinnen lese. Und zwar bin ich in schon recht wenigen Tagen, nämlich am 7. März in Karlsruhe im Kulturhaus Mikado um 19 Uhr. Am 11. März bin ich in der Stadtbibliothek Langenfeld im Rheinland. Da geht's auch um 19 Uhr los. Einlass ist schon ab 18.30 Uhr. Dann zwei Tage später, am 13. März, bin ich in Berlin und lese in der Mittelpunktbibliothek in Schöneberg um 19.30 Uhr. Und am 18. März lese ich in Bamberg auf dem Literaturfestival Bamlet. Die Einzelheiten findet ihr auch nochmal auf meiner Website herstorypod.de. Die meisten Lesungen sind frei, die, bei denen ihr einen kleinen Eintritt bezahlen müsst, etwa beim Literaturfestival Bamlet in Bamberg, da findet ihr einen Link direkt zu den Tickets auf meiner Seite. Dann geht's aber ohne weitere Vorrede auch schon los. Heute reisen wir ins 14. Jahrhundert nach Tirol und wir treffen eine Frau, die eine Grafschaft regiert. Damit ist sie im 14. Jahrhundert eine ziemliche Ausnahmeerscheinung. Sie ist eine Frau, die ihren Ehemann vor verschlossenen Burgtoren stehen lässt und ihn aus ihrem Land verjagt und sich einen neuen Ehemann nimmt. Damit verursacht sie einen Skandal und sie ist eine Frau, die in der Geschichte und Kultur als mörderisches Mannsweib und als, Zitat, höllische Furie beschrieben wird. Und wir erkunden, was sich tatsächlich hinter diesen Behauptungen verbirgt. Die Rede ist übrigens von Margarete von Tirol, die oft auch nur Margarete Maultasch genannt wird. Sie ist eine faszinierende, aber auch eine umstrittene Figur des Mittelalters und ihr Leben ist eben geprägt von Machtkämpfen, von politischen Intrigen und einer beispiellosen Rufmordkampagne. Aber wer war diese Frau also wirklich und war sie wirklich die Skrupellose, als die sie dargestellt wird, oder eine Herrscherin, die in einer von Männern dominierten Welt darum kämpfte, ihre Stellung zu sichern? Ich erzähle euch heute von Margaretes unglücklicher Ehe mit dem böhmischen Königssohn Johann Heinrich, die sie unter spektakulären Umständen beendete, und wir beleuchten, wie sich der Streit zwischen Kaiser und Papst auf ihr Leben auswirkte, und wir gehen der Frage nach, wie und warum Margarete von Tirol zur Zielscheibe von Verleumdung wurde. Margarete von Tirol wurde am 10. Januar 1318 auf Schloss Tirol geboren. Schloss Tirol liegt in Südtirol, nahe Meran im heutigen Österreich. Unser Schloss wurde im 12. Jahrhundert erbaut und entwickelte sich zum politischen und administrativen Zentrum der Grafschaft Tirol. Von dort aus regierte auch Margaretes Vater, Herzog Heinrich von Kärnten. In diesem Schloss wuchs Margarete also auf. Dort verbrachte sie eigentlich fast die gesamte Zeit ihres Lebens. Sie war die zweite Tochter von Herzog Heinrich von Kärnten, dem Herzog von Kärnten, der auch Graf von Tirol und Görz war. Und ihre Mutter war die zweite Ehefrau von Herzog Heinrich. Ihr Name war Adelheid von Braunschweig. Ihr Vater regierte über dieses bedeutende Territorium Tirol, das eine recht strategische Lage hat. Und warum, das werden wir gleich noch hören. Margaretes Mutter Adelheid hatte schon 1317 eine erste Tochter zur Welt gebracht. Die wurde ebenfalls auf den Namen Adelheid getauft. Die Kleine starb aber schon 1325. Und Margarete selbst war erst 2 Jahre alt, als ihre Mutter mit nur 35 Jahren starb. Margarete hatte an ihre leibliche Mutter also vermutlich kaum eine Erinnerung. Und als sie dann 10 Jahre alt war, heiratete ihr Vater ein mittlerweile drittes Mal, nämlich Beatrice von Savoyen aus dem Haus der Habsburger. Wie gut sich Margarete mit ihrer Stiefmutter verstand, ist ungewiss. Und auch die Stiefmutter verstarb schon 3 Jahre nach ihrer Hochzeit mit Margaretes Vater. Also man kann bezweifeln, wie viel von einer Mutterfigur sie wirklich in ihrem Leben hatte. Beinahe zeitgleich traf ihr Vater dann auch eine folgenreiche Entscheidung. Er beschloss nämlich, Margarete als seine Nachfolgerin einzusetzen. Denn keine seiner 3 Ehefrauen hatte ihm einen männlichen Erben geboren. Und sich jetzt für seine Tochter als Nachfolgerin zu entscheiden, war ziemlich riskant, denn Frauen an der Macht waren damals ja die Ausnahme, nicht die Regel. Heinrich musste deshalb nach einer starken Allianz suchen, um abzusichern, dass Margaretes Anspruch auf das Herzogtum auch anerkannt werden würde nach seinem Tod. Und Heinrich tat jetzt zweierlei. Er wandte sich an die miteinander konkurrierenden Herrscherhäuser seiner Zeit, nämlich die Wittelsbacher, die Habsburger und die Luxemburger, die alle drei um Macht und auch um den Thron über das Heilige Römische Reich, über den Kaiserthron stritten und da immer wieder versuchten, sich nach vorn zu bringen. Und er ließ sich also von ihnen zusichern, dass sie seine Tochter als Nachfolgerin akzeptieren würden. Und Margarete wurde in einer politischen Ehe von ihrem Vater verheiratet, wie das damals üblich war, nämlich mit Johann Heinrich von Böhmen. Der gehörte zum Herrscherhaus der Luxemburger. Und damit versuchte sich Heinrich also näher an das Herrscherhaus der Luxemburger zu binden und auf diese Art und Weise eine geschütztere Stellung für seine Tochter auszuhandeln. Was heißt das jetzt konkret? Schon 1327, da ist Margarete gerade 9 Jahre alt, wird sie mit dem knapp 4 Jahre jüngeren Johann Heinrich von Böhmen verlobt. Der Junge wird dann nach Tirol gebracht und ab diesem Zeitpunkt in Tirol gemeinsam mit seiner zukünftigen Ehefrau erzogen. Und so viel schon mal vorweg, er muss ein richtiges Aas gewesen sein. Warum, das erzähle ich euch gleich. 1330 wird die mittlerweile 12-jährige Margarete mit dem 8-jährigen Johann Heinrich von Böhmen verheiratet. Die beiden haben sich wohl schon vorher nicht besonders gut verstanden. Politisch war die Ehe von großer Bedeutung für Tirol, um die Grafschaft vor Angriffen der Nachbarn zu sichern, wenn Margarete die Herrschaft antreten würde. Aber auf privater Ebene mündete diese Ehe für die künftige Gräfin in eine 11-jährige Tortur. Denn Johann Heinrich schikaniert seine Ehefrau. Er geht ihr nicht nur auf die Nerven mit flegelhaftem und unhöflichem oder gemeinem Benehmen, er quält sie auch körperlich. Ein besonders abstoßendes Detail wird vom zeitgenössischen Chronisten Matthias von Neuenburg festgehalten. Der schreibt in seiner Chronik, Johann Heinrich, Zitat, quälte seine halb wahnsinnige Gemahlin auf das Äußerste, indem er sie unter anderem in die Brustwarzen biss. Zitat Ende. Margarete muss das alles 11 Jahre lang aushalten. Rechnet man die Verlobungszeit noch mit ein, dann sind es sogar 14 Jahre. Und in dieser Zeit macht sie auch sonst einiges mit, denn ihr Vater Heinrich stirbt. Und damit geht die Nachfolge ja an Margarete und ihren Ehemann Johann Heinrich über. Die ersten Regierungsjahre waren auch deshalb problematisch, weil Margarete gleich ihren Herrschaftsanspruch verteidigen musste. Dieses Versprechen, das die Nachbarn ihrem Vater gegeben hatten, davon wollten sie nach dessen Tod nichts mehr wissen. Da hatten sie plötzlich Amnesie, sie vergaßen dieses Versprechen und Herzog Albrecht II. Von Österreich, ein Habsburger, also einer aus diesen 3 Herrscherhäusern, die um die Vormachtstellung in Europa kämpfen, der besetzte noch 1335, also direkt nach dem Tod von Heinrich, das Herzogtum Kärnten. Und Margaretes Herrschaftsgebiet war damit sofort dramatisch geschrumpft. Sogar Teile von Tirol wollen ihre Nachbarn jetzt besetzen. Darum entbrennt ein jahrelanger Streit, denn Tirol war, das habe ich ja eingangs gesagt, strategisch wichtig. Tirol hatte Bodenschätze und war auch ein wichtiger Knotenpunkt für Handelswege. Deshalb hatten die Nachbarn also solches Interesse an der Grafschaft. Margarete trauerte also in dieser Zeit um ihren Vater und musste sich mit den gierigen und gefährlichen Nachbarn auseinandersetzen, die ihr die Herrschaft streitig machen wollten. Und sie musste sich auch noch mit diesem furchtbaren Ehemann herumschlagen. Und 1341 hatte sie die Nase dann voll von Johann Heinrich. Und die Szene, die jetzt folgt, die ging in die Geschichte ein. Am 2. November 1341, dem Allerseelentag. Da kommt Johann Heinrich von einem Jagdausflug zurück. Als er dann aber auf Schloss Tirol ankommt, steht er vor einem verschlossenen Burgtor. Und Johann Heinrich versteht die Welt jetzt nicht mehr, bis klar wird, Margarete hat befohlen, die Burgtore zu verschließen und unter keinen Umständen wieder für ihren Ehemann zu öffnen. Johann Heinrich muss draußen bleiben. Sie hat ihn rausgeworfen und gedemütigt muss er abziehen. Er irrt dann regelrecht in Tirol umher, weil die meisten ihn abweisen. Niemand will ihm wirklich Quartier geben. Und schließlich erbarmt sich doch noch jemand für einige Tage. Aber danach muss Johann Heinrich die Grafschaft Tirol verlassen. Margarete hat sich also gegen ihren missbräuchlichen Ehemann erfolgreich gewehrt. Dafür hat sie sich die Unterstützung des Adels und die Unterstützung ihrer Berater gesichert. Aber sie weiß auch, dass sie jetzt besonders angreifbar ist. Denn sie hat ihren Ehemann verstoßen, jetzt sitzt sie wieder ganz allein im Schloss Tirol als Herrscherin. Und durch diesen Rauswurf ihres Mannes, der ja dem Haus der Luxemburger angehört, macht sie sich natürlich die Luxemburger zu Feinden. Sie muss also schnellstmöglich neue Verbündete finden. Und deshalb verkündet sie jetzt, es sei mit Johann Heinrich nie zum Vollzug der Ehe gekommen. Warum das wichtig ist, erkläre ich gleich. Und sie hat mit ihren Beratern beschlossen, sich direkt nach einem neuen Mann umzusehen. Weil eine neue Ehe natürlich ein neues politisches Bündnis mit sich bringt. Genau das, was Margarete jetzt braucht. Für dieses Bündnis wendet sie sich an den Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Ludwig IV. Ist ein Wittelsbacher, also wieder einer aus diesen drei wichtigen Herrschaftshäusern. Die Wittelsbacher liegen zu dieser Zeit ja im Dauerstreit mit den Habsburgern und den Luxemburgern. Und die Luxemburger sind, wie gesagt, nach der aufgelösten Ehe wirklich sauer auf Margarete. Und die Habsburger, die trachten weiterhin nach ihrer Grafschaft. Kein Wunder also, dass Margarete sich an die Wittelsbacher wendet. Mit dem Kaiser verabredet sie dann, dass sie seinen Sohn Ludwig den Brandenburger heiratet. Der soll anfangs wenig begeistert gewesen sein davon, dass er jetzt eine frisch getrennte Frau heiraten soll. Aber sein Vater soll ihm ins Gewissen geredet haben, unter anderem damit, dass man eine Grafschaft wie Tirol nicht verschmäht. Wahrscheinlich hat er nochmal die Worte Bodenschätze und Handelswege zugeraunt. In jedem Fall, kaum 3 Monate nachdem Margarete das Scheusal Johann Heinrich ausgesperrt hat, heiratet sie in Meran Ludwig den Brandenburger. Jetzt könnte man denken, Ende gut, alles gut, aber jetzt fangen die Probleme eigentlich erst richtig an. Denn beinahe ganz Europa spricht darüber, dass Margarete sich eigenmächtig von ihrem ersten Ehemann getrennt hat. Und Trennung und Scheidung, das ist damals gar nicht so einfach. Denn die Ehe gilt damals als unauflöslich. Die Kirche hat die Ehe zu einem Sakrament erklärt, begründet mit der Bibelstelle, Zitat, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Das heißt, Trennungen gab es nur unter ganz seltenen Umständen. Dazu gehörte zum Beispiel die Blutsverwandtschaft. Die kam ja auch bei Ehen zwischen Herrscherhäusern durchaus häufiger vor, deshalb gab es auch immer mal wieder Herrscher, die erst jemanden geheiratet hatten, eine Cousine oder einen Cousin zweiten, dritten, vierten Grades und später, wenn es aus politischen Gründen nicht mehr passte, dann suchte man nach einer Ausrede und nutzte dafür unter anderem die Blutsverwandtschaft. Man musste das also als Grund vortragen, dann stimmte der Papst im Idealfall zu, die Ehe zu annullieren. Aber ihr ahnt es schon, so einfach war das natürlich nicht immer. Es gab auch noch andere Gründe für eine Auflösung der Ehe, zum Beispiel der Nichtvollzug der Ehe oder die Unfruchtbarkeit der Frau oder die Impotenz des Mannes. Das war für die Herrscherhäuser ja auch vor allem deshalb wichtig, weil sie Nachkommen brauchten, sprich Thronfolger. Und das muss ich auch nicht gendern, weil in den meisten Fällen ging es ja wirklich darum, die Krone, der Thron, der Herrschaftsanspruch konnte nur auf den Sohn übertragen werden. Aber weil das eben Gründe für eine Auflösung der Ehe waren, verkündete Margarete also bei der Trennung direkt, die Ehe sei nie vollzogen worden und deutete auch an, ihr Mann sei zeugungsunfähig. Allerdings war das ziemlich riskant, denn weil die Ehe als so unauflöslich galt, gab es damals zwar keine Ehetherapie, aber andere Wege, um zu versuchen, zerstrittene Paare zusammenzuhalten oder wieder zusammenzuführen. Beim Vorwurf der Zeugungsunfähigkeit konnte es passieren, dass AufpasserInnen ins Schlafzimmer geschickt wurden. Das Paar sollte dann weiterhin versuchen, die Ehe zu vollziehen und Nachwuchs zu zeugen. Und diese AufpasserInnen, die begutachteten dann, gerade wenn der Vorwurf der Impotenz beim Mann im Raum stand, ob bei ihm auch alles so funktionierte, wie es funktionieren sollte. Ihr könnt euch vorstellen, dass beim ein oder anderen Paar gerade wegen dieser AufpasserInnen dann gar nichts mehr ging. Margarete von Tirol musste sich dieser Sorge nicht mehr stellen. Sie hatte ihren Mann ja schon ausgesperrt, also musste auch niemand mehr ins Schlafzimmer kommen zum Aufpassen oder zum Beobachten. Aber der Papst war trotzdem nicht bereit, den Vorwurf der Zeugungsunfähigkeit der nicht vollzogenen Ehe einfach so anzuerkennen. Schon gar nicht, weil ja so schnell danach gleich wieder geheiratet wurde. Margarete hatte mit Einverständnis des Kaisers einfach Fakten geschaffen, ohne den Papst da wirklich mit einzubeziehen, und das gefiel dem Papst nun überhaupt nicht. Denn zu Margaretes Zeiten gibt es eben nicht nur strenge Regeln zur Auflösung der Ehe, es gibt auch einen veritablen Streit zwischen Kaiser und Papst. Man zankt sich nämlich darum, wer eigentlich mehr macht und wer das Sagen hat. Etwas verkürzt und vereinfacht gesprochen geht es bei diesem länger währenden Konflikt darum, dass der Kaiser findet, er sei die oberste Instanz auf Erden und habe das letzte Wort und die Entscheidungsmacht. Der Papst hingegen sagt, er ist der Stellvertreter Gottes auf Erden und Gott stünde ja wohl ganz eindeutig über allem, sprich, als Stellvertreter Gottes habe er, der Papst, das letzte Wort, auch auf Erden. Und dass Margarete von Tirol mit dem Kaiser übereinkommt, seinen Sohn zu heiraten und die Kirche gar nicht erst groß um Erlaubnis zu fragen, das treibt dem Papst also natürlich den Blutdruck in die Höhe und prompt verhängt er den Bannspruch über Margarete von Tirol und ihren neuen Ehemann Ludwig den Brandenburger. Dieser Streit, der schwelt jetzt über Jahre, sogar über ein Jahrzehnt. Die beiden leben aber eigentlich erstmal ihr Leben und bekommen auch 4 gemeinsame Kinder und sie müssen sich um andere Dinge sorgen, denn Tirol wird von einem schweren Schlag nach dem anderen heimgesucht. 1338 und 1341 kommt es jeweils zu Heuschreckenplagen, die große Teile der Ernte in der Grafschaft vernichten. 1344 gibt es ein schweres Erdbeben. Teile der Grafschaft werden überflutet und dann hält auch noch die Pest in Tirol Einzug. Gläubige Menschen halten das natürlich für handfeste Beweise göttlichen Zorns. Also wer damals glaubt, dass der Papst mit seinem Interdikt recht hat und mit seinem Bannspruch, der glaubt jetzt auch, dass all diese Vorkommnisse die Kirche bestätigen. Heuschreckenplage, Naturkatastrophen, Pest, das klingt ja auch alles sehr nach biblischen Plagen und Strafen. Aber Margarete und Ludwig bleiben standhaft. Als Ludwig 1347 außer Landes ist, greift auch noch der Bruder ihres ersten Mannes Tirol an und belagert Schloss Tirol. Aber Margarete verteidigt die Burg hartnäckig und erfolgreich, bis ihr Ehemann zurückkehrt. Erst 1359, also nach mehr als einem Jahrzehnt Streit, hebt Papst Innozenz VI. Endlich den Bannspruch gegen Margarete und Ludwig auf und dieser Streit ist also endlich beigelegt. Der Papst muss einsehen, diese Ehe besteht jetzt seit über einem Jahrzehnt, sie ist einfach die Realität, da ist nichts mehr zu machen. Aber das Leben ist in dieser Zeit auch voller Schicksalsschläge für Margarete. 4-mal wird sie schwanger, aber 3 der Kinder sterben schon kurz nach der Geburt. Nur Sohn Meinhard überlebt. Er wird 1359 im Alter von 15 Jahren mit Herzogin Margarete von Österreich verheiratet. Ludwig der Brandenburger stirbt überraschend 1361 und 2 Jahre später ist dann auch Sohn Meinhard tot. Zu dieser Zeit sind schon längst erste Verleumdungen über Margarete von Tirol im Umlauf. Jetzt machen schnell Gerüchte die Runde, sie habe sogar etwas mit dem Tod ihres Mannes und ihres Sohnes zu tun. Die Gräfin wird in diesen Monaten und Jahren nach dem Tod ihres Mannes und nach dem Tod von Meinhard vom Tiroler Adel extrem unter Druck gesetzt. Während die Gräfin also um ihren Mann und ihren Sohn trauert, ringt ihr der Adel immer mehr ihrer Güter, ihrer Rechte und ihrer Einkünfte ab. Und schließlich entscheidet sie sich für einen Befreiungsschlag. Sie trifft eine folgenreiche Übereinkunft mit den Habsburgern. Sie tritt ihre Herrschaftsrechte an Herzog Rudolf IV. Ab. Für die Habsburger ist das ein Glücksfall, denn ihr Herrschaftsgebiet wächst und sie beherrschen jetzt inklusive Tirol einen Großteil des heutigen Österreichs. Margarete von Tirol verlässt das Schloss, auf dem sie den Großteil ihres Lebens verbracht hat, und lebt fortan zurückgezogen in Wien. Dort stirbt sie dann 1369 mit nur 51 Jahren. Und mit ihrem Tod endet die Unabhängigkeit der Grafschaft Tirol. Wieso ist sie der Nachwelt jetzt aber als Margarete Maultasch bekannt? Zeitgenössische Quellen beschreiben Margarete von Tirol eigentlich zunächst als hübsch, aber erst nach dem Rauswurf von Johann Heinrich und dem Streit um die erneute Eheschließung beginnen dann die negativen Zuschreibungen. Und im 15. Jahrhundert nimmt das Ganze dann richtig Fahrt auf. Woher der Beiname Maultasch kommt, lässt sich nicht mehr genau klären, aber nach und nach wird Margarete zugeschrieben, dass sie grausam und sittenlos sei, dass sie unzüchtig gewesen sei, dass sie gleichzeitig ein Mannweib oder vollkommen hässlich sei. Es gibt ein Gemälde, das oft im Zusammenhang mit Margarete von Tirol gezeigt wird. Es ist gemalt von Quentin Matsys und es heißt »Eine groteske alte Frau«. Und es zeigt eine Frau mit sehr männlichem, faltigem und unförmigem Gesicht und einem faltigen Dekolleté. Also es ist wirklich eine sehr hässliche Darstellung. Und weiter verewigt wurde dieser negative Ruf von Margarete von Tirol auch in der Kultur. Und da treffen wir auf die Brüder Grimm. Die schreiben nämlich in ihren deutschen Sagen, Zitat, in Tirol und Kärnten erzählen die Einwohner viel von der umgehenden Margarete Maultasch, welche vor alten Zeiten Fürstin des Landes gewesen und ein so großes Maul gehabt, davon sie benannt wird. Weiter heißt es in diesen Sagen, in den deutschen Sagen der Brüder Grimm, sie sei auf einem dunkelroten Pferd geritten, sie sei kriegerisch gewesen, sie stürmte und verheerte Burgen und Städte und vergoss unschuldiges Blut. Also sie ist plötzlich wirklich zu einer richtigen Furie und einer mordenden Frau geworden. Aber damit noch nicht genug. Im 20. Jahrhundert setzt ihr dann der Schriftsteller Leon Feuchtwanger ein weiteres unrühmliches Denkmal, nämlich als Hauptfigur in seinem 1923 erschienenen Roman »Die hässliche Herzogin«. Da beschreibt er die 12-jährige fiktive Margarete bei ihrer Hochzeit so, Zitat, über einem dicklichen Körper mit kurzen Gliedmaßen saß ein großer, unförmiger Kopf. Wohl war die Stirne klar und rein und die Augen schauten klug, rasch, urteilend, spürend, aber unter einer kleinen, breiten, platten Nase sprang der Mund äffisch vor, mit ungeheuren Kiefern, wulstiger Unterlippe. Das kupferfarbene Haar war hart, spröde, stumpf, ohne Glanz, die Haut kalkig grau, blässlich, unrein, lappig. Zitat Ende. Die arme Margarete von Tirol, kann man da nur sagen. Dass sie im Zentrum eines Streits um die Unauflöslichkeit der Ehe und im Zentrum des Streits zwischen Kaiser und Papst stand, das wurde ihr zum Verhängnis. Eine Frau, die so eigenmächtig und heute würde man wahrscheinlich emanzipiert sagen, über ihr Schicksal bestimmt, das war eben nach damaligen Verhältnissen unerhört. Und bei vielen löste das weniger Bewunderung aus als Verurteilung, weil Margarete eben gegen geltende Normen und Rollenbilder verstieß. Und so wird Margarete von Tirol zur Zerrfigur Margarete Maultasch. Wenn ihr euch heute manchmal fragt, wie erfolgreiche oder unabhängige Frauen zu machthungrigen Furien verzerrt werden, der Fall von Margarete von Tirol ist das Paradebeispiel, wie sowas funktionieren kann. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Ihr könnt mir Gedanken zur Folge oder Vorschläge für künftige Episoden gern per E-Mail schicken an feedback@herstorypod.de. Oder ihr meldet euch über Instagram. Dort findet ihr mich unter @herstory_pod. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr das auf Steady oder via PayPal tun. Und mir bleibt nur Danke zu sagen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hören uns wieder nächsten Monat mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.